Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im April startet der Live-Online-Kurs Diagnostik und wichtige Erkrankungen des autonomen Nervensystems mit Dr. Andrea Meyer. Du erhältst einen kompakten Überblick über Grundlagen, Diagnostik und relevante Krankheitsbilder und kannst eigene Fallvignetten zur Diskussion einbringen. Alle Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute hörst du einen weiteren Podcast aus unserer Kooperationsreihe mit der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie. Wir sprechen mit Dr. Nina Rose Neuendorf über das Thema Onkogeriatrie.
Viel Spaß beim Zuhören.
Und ich sage herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Ich schwelge ein bisschen in Erinnerungen, weil ich heute in Herne bin. In Herne am Marienhospital, und man muss wissen, dass das Marienhospital zum Uniklinikum-Konstrukt in Bochum gehört. Und ich darf sein bei Frau Dr. Neuendorf. Wir sprechen hier heute über das Thema Onkogerontologie, und dieser Podcast ist Teil der Kooperationsreihe mit der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie. Und das finde ich total spannend, weil das ja wieder ein besonderer Aspekt ist oder ein besonderes Puzzleteilchen der Geriatrie sozusagen. Ich muss sagen, dass das Thema mir noch nie so richtig begegnet ist in meinem klinischen Alltag. Und deswegen ist es doppelt gut, dass wir hier sprechen, und doppelt gut, dass die Leute zuhören und sich vielleicht über das Thema informieren. Frau Neuendorf, könnten Sie sich als erstes vielleicht einmal kurz vorstellen? Sie waren ja noch nicht bei uns im Podcast. Können Sie kurz erzählen, wer Sie sind und was Sie machen beruflich?
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Nina Rosa Neuendorf und ich bin von Haus aus Internistin und Hämato-Onkologin. Ich habe viele Jahre in der universitären Hämatologie gearbeitet, vor allem auch viel mit Zelltherapien zu tun gehabt, und habe mich aber schon immer für ältere Menschen mit Krebserkrankungen interessiert. Und da war es dann irgendwann die logische Folge, doch erstmal in die Geriatrie zu wechseln, und hat es mir so gut gefallen, dass ich geblieben bin. Und ich bin Oberärztin hier am Marienhospital und betreue den Bereich der Onkogeriatrie, vor allem einer relativ neuen letztendlich Strömung in der Geriatrie, geriatrischen Onkologie, und letztendlich ist es unsere Aufgabe, irgendwie einfach die Verträglichkeit und insgesamt die Therapien einfach akzeptabler zu machen für die älteren Menschen.
Tumorerkrankungen werden ja naturgemäß im Alter immer häufiger. Also mit dem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Tumorerkrankung bekommt, das wollte ich damit sagen. Was unterscheidet denn die Onkogeriatrie von der normalen, in Anführungszeichen normalen, Onkologie?
Ja, also ich glaube, wir sind ja immer gewohnt zu sagen, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Und das Gleiche gilt letztendlich auch für ältere Menschen. Bloß, dass es einfach noch mal viel, viel heterogener ist. Tumorerkrankungen nehmen deutlich zu im Alter. Und da ist es wirklich auch sehr divers. Wenn wir uns die Tumorbiologien angucken, dann gibt es Tumorentitäten, die aggressiver werden im Alter. Und es gibt Tumorentitäten, die letztendlich nicht mehr so aggressiv sind wie im mittleren Lebensalter. Und natürlich haben wir einen ganz anderen immunologischen Background, der im Zweifelsfall auch zu einem ganz anderen Tumor-Microenvironment führt, auch wenn wir das einfach nicht wirklich gut verstehen aktuell. Das ist so die biologische Seite. Und hinzu kommen natürlich einfach dass die Krebstherapie mit vielen Alterungsfaktoren interagiert. Also rein statistisch gesehen schon nehmen einfach Komorbiditäten im höheren Lebensalter zu. Das heißt, wir müssen viel, viel häufiger Komorbiditäten mit in die Therapiekonzepte einfließen lassen. Das soziale Umfeld der Menschen verändert sich. Wir haben einen viel, viel höheren Anteil an sozialer Frailty. Also wenn zum Beispiel ein älterer Mensch unter einer Krebstherapie zu Hause sitzt und eine Nebenwirkung kriegt, dann heißt das nicht, dass da jemand ist, den man ansprechen kann, der sofort zum Telefon greift und hilft. Als ein wirklich, glaube ich, sehr, sehr wichtiger Punkt. Neben den vielen Komorbiditäten nimmt natürlich auch die Polypharmazie zu. Und auch eine möglicherweise nachlassende Kognition verändert natürlich auch den Umgang mit dieser Therapie unter Umständen. Also es ist zusammengefasst, es ist ein breites Sammelsurium an erschwerenden Faktoren, die man einfach gut integrieren muss.
Über diesen Begriff soziale Frailty bin ich übrigens in Ihrer Publikation gestolpert. Also den fand ich total einleuchtend. Und also Frailty, klar, das ist ja was, was man kennt, aber soziale Frailty hat irgendwie diesen Zustand vieler Patientinnen und Patienten auf den Kopf getroffen, finde ich, weil Sie es gerade genau richtig gesagt haben. Also die Umstände zu Hause oder vielleicht auch in Pflegeeinrichtungen und so, die darf man absolut nicht unberücksichtigt lassen. Die machen vieles viel, viel schwerer. Deswegen war ich Ihnen wirklich dankbar für diesen Begriff, den ich da gelernt habe aus Ihrer Publikation. Kann ich vielleicht Sie nochmal fragen, also ich habe ja gerade eingangs gesagt, dass ich diesen Begriff Onkogeriatrie oder geriatrische Onkologie eigentlich so noch nie richtig wahrgenommen habe. Warum ist das so und wie ist eigentlich die Realität in der Versorgung in Deutschland? Gibt es eigene Abteilungen diesbezüglich? Ist das was sich erst langsam entwickelt in Deutschland oder wie sieht es damit aus?
Ja, also es ist in Deutschland noch nicht weit verbreitet, wenn man das mit unseren europäischen Nachbarländern vergleicht. Also gerade Frankreich, Belgien und Italien sind da ganz, ganz aktiv, auch zum Teil mit Parallelstrukturen vor Ort, die den zum Beispiel einem orthogeriatrischen Co-Management sehr ähneln, also wirklich, wo Onkologie und Geriatrie Hand in Hand arbeiten. Wie gesagt, in Deutschland ist es noch wirklich in den Kinderschuhen, da müssen wir, glaube ich, noch einiges tun. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt hierzu war, dass wir ein eigenes Kapitel Onkologie in der S3-Leitlinie zum umfassenden geriatrischen Assessment schreiben konnten, wo wir letztendlich auch festgestellt haben, dass die Evidenz tatsächlich ein umfassendes geriatrisches Assessment durchzuführen so hoch ist, dass wir das tatsächlich mit einer Klasse B-Empfehlung versehen haben, also wirklich quasi auf einer Höhe mit der Orthogeriatrie, die jetzt auch durch den GBA schon einfach festgelegt ist, dass das zumindest bei den hüftnahen Femurfrakturen erfolgen muss. Bloß eben, dass es in der Onkologie noch quasi gar nicht erfolgt. Ja, und insofern haben wir da die Empfehlung, dass zumindest alle Menschen mit einer Krebserkrankung vor einer systemischen Therapie ab 70 Jahren oder zwischen 65 und 70 Jahren mit einem positiven geriatrischen Screening tatsächlich ein solches Assessment mit Management kriegen sollten.
Super, also können wir da als nächstes drüber sprechen, über diese Assessments, die es da gibt. Also Sie haben es gerade schon gesagt, die haben eine hohe Evidenz offensichtlich mittlerweile. Welche Tools gibt es da, welche Assessments gibt es da in der geriatrischen Onkologie?
Schlussendlich deckt sich das ziemlich mit der in Häkchen normalen Geriatrie. Also, und ich glaube, es ist wichtig für die Leute, die nicht in diesen speziellen geriatrischen Strukturen drinstecken, einmal so ein paar Begriffsdefinitionen zu nennen. Also wir haben das geriatrische Assessment, was letztendlich der diagnostische Prozess ist, um letztendlich Vulnerabilitäten, aber auch Resilienzfaktoren auf verschiedenen Ebenen zu charakterisieren. Und es gibt nun einfach sehr, sehr viele Ebenen, die man potenziell erfassen kann. In der S3-Leitlinie für Deutschland gilt es aber, dass es also quasi die obligativen Faktoren gibt und die fakultativen. Und zu den obligativen Domänen gehört die Selbsthilfefähigkeit, die Mobilität, die Kognition inklusive eines Delirs, das Erfassen der Stimmung, des Ernährungszustandes und der sozialen Situation. Wenn man dann noch weitergibt, dann gibt es letztendlich noch die Sensorik, die ich persönlich für sehr wichtig halte, ein Dysphagie-Assessment, eine Beschreibung der Kommunikationsfähigkeit, Inkontinenz, Schmerzen, Schlafqualität, Polypharmazie und insgesamt die Multimorbidität. Aber wie gesagt, das sind laut unserer S3-Leitlinie fakultative Faktoren. Die anderen sind obligativ, was natürlich auch einfach abrechnungstechnische Gründe hat. Und ein sogenanntes geriatrisches Assessment hat nach der Leitlinie mindestens eine Dauer von 15 Minuten zu haben, damit man ungefähr die wichtigsten Sachen auch wirklich erfasst. Das ist nun per se das eigentliche geriatrische Assessment. Das hat in der Onkologie prognostische Bedeutung. Wenn man ehrlich ist, dann deckt sich das aber mit der Allgemeingeriatrie. Also Sie können sich vorstellen, wenn jemand eine Gehgeschwindigkeit beispielsweise von weniger als 0,8 Metern pro Sekunde hat, dann hat ein normaler geriatrischer Patient oder eine Patientin eine erhöhte Mortalität. Und das ist bei den Menschen mit einer Krebserkrankung im höheren Lebensalter genauso. Bloß eben, dass dann die Krebserkrankung natürlich noch dazukommt. Also geriatrisches Assessment ist gut, um ein entsprechendes Bild zu bekommen und aus prognostischen Gründen. Was aber die ganze Sache wirklich interessant macht, ist das, was das sogenannte umfassende geriatrische Assessment definiert. Das bedeutet nämlich, dass man noch einfach therapeutische Indikationen aus diesen Resilienzfaktoren und Vulnerabilitäten herausziehen muss. Und das ist das, was letztendlich auch die Therapieverträglichkeit durch ein umfassendes geriatrisches Assessment besser machen soll. Denn wir überlegen uns, was können wir tun, um diesen Menschen besser durch die Therapien zu kriegen? Und welche Therapie ist zum Beispiel auch nicht geeignet, weil es bestimmte Vulnerabilitäten gibt? Das Ganze, hatte ich ja gesagt, basiert auf einer Klasse B-Empfehlung, was ja sehr hoch ist. Das heißt, es gibt mehrere randomisierte Studien. Also Stand heute wüsste ich 9 randomisierte Studien, die letztendlich den Einsatz eines umfassenden geriatrischen Assessments in der Onkologie geprüft haben. Und von denen haben immerhin 6 Studien ihren primären Endpunkt erreicht. Wenn man das Ganze mal auf eine Meta-Analysen-Ebene hebt, dann kann man sagen, dass ein umfassendes geriatrisches Assessment in der Lage ist, höhergradige therapieassoziierte Toxizitäten zu reduzieren, die Therapiekomplettierungsrate zu erhöhen und gleichzeitig die Lebensqualität zu verbessern. Und wenn man das mal zusammennimmt, dann würde ich sagen, ist die Verbesserung der Toxizität ungefähr in dem Ausmaß, wie wir seit vielen Jahren nicht mehr in Frage stellen, dass ein Mensch mit einer entsprechenden Chemotherapie auch ein Mittel gegen Übelkeit prophylaktisch bekommt. Insofern würde ich aus den ganzen Sachen zusammenfassen, also wir müssen es tun und wir sollten es auch nicht mehr in Frage stellen. Jeder hat im höheren Lebensalter ein Recht darauf, dass die Toxizitäten entsprechend reduziert werden.
Das heißt, die Assessments sollen dazu führen, dass der Patient zum einen besser durch die Therapie kommt. Also das heißt, der Status quo des Patienten soll verbessert werden. Auf der anderen Seite aber auch die Entscheidung, welche Form der Therapie gewählt wird, das fließt natürlich auch da rein in diese Assessments, richtig?
Absolut. Das ist aber noch eine ziemliche Blackbox, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich würde sagen, dass wir in der Onkologie ja sehr gerne einen höheren Evidenzgrad für etwas vorliegen haben, damit wir die Dinge auch wirklich tun. Und das ist auch berechtigt. Es gibt genug gute Studien, an denen wir uns orientieren können. Da sind natürlich die älteren Leute meist nicht dabei. Das macht es erstmal schwierig, wirklich von Evidenz im höheren Lebensalter zu sprechen. Und dann kommt hinzu, dass es natürlich auch keine oder kaum randomisierte Studien gibt, die bestimmte Defizite berücksichtigen und eine Therapieintensität danach randomisiert testen. Das heißt, da fehlt uns wirklich die Evidenz. Wenn man es jetzt aber mal auf ein niedrigeres Evidenzlevel runterbricht, dann gibt es zumindest 2 Dinge, die ich, glaube ich, gerne kurz erwähnen würde. Und das ist einerseits eine von den randomisierten Studien zum umfassenden geriatrischen Assessment hat tatsächlich in der Interventionsgruppe gesehen, dass die älteren Menschen, die in dieser Interventionsgruppe waren, häufiger eine Dosisreduktion ihrer Therapie im ersten Therapiezyklus erhalten haben, aber im weiteren Verlauf tatsächlich weniger toxizitätsassoziierte Reduktionen dann nachkamen. Das heißt, die Dosisintensität war insgesamt die gleiche, aber es gab weniger reaktive Dosisreduktionen. Und das scheint in dieser Studie zumindest, in anderen konnte man das nicht so sehen, einen ganz maßgeblichen Einfluss auf das Ergebnis gehabt haben.
Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen ein Schritt zurück, aber können wir noch mal kurz überlegen, also klar, das ist ein total heterogenes Patientengut, über das wir sprechen, aber gibt es so Tumorerkrankungen, die Sie als besonders häufig bezeichnen würden? Ich denke jetzt gerade an das Prostatakarzinom des Mannes zum Beispiel. Gibt es so Top 3 oder Top 5 Tumore, die man da berücksichtigen muss?
Ja, ich glaube, soliden Onkologie ist es, wie Sie gesagt haben, das Prostatakarzinom, das Mammakarzinom, das Bronchialkarzinom und das Kolonkarzinom, denke ich. Die Hämatologie ist etwas heterogener, aber da haben wir in den häufigen Tumorerkrankungen im Alter das multiple Myelom, Lymphomerkrankungen und dann auch die akute myeloische Leukämie, die auch sicherlich in vielerlei Hinsicht sich sehr von den soliden Tumorerkrankungen unterscheiden im Alter, weil sie häufig einfach einen viel, viel größeren Einfluss, also die Erkrankung hat einen viel, viel größeren Einfluss auf die Funktionalität des älteren Menschen.
Vielleicht können wir nochmal über diesen Aspekt der Therapieleitlinie, die es vielleicht für eine onkologische Erkrankung zum einen gibt und dem individuellen Zustand der Patientin oder des Patienten auf der anderen Seite sprechen. Also Sie haben es gerade gesagt, die Assessments sollen dazu führen, dass man eben eine individuelle passende Therapie für den Patienten findet. Können Sie das so ein bisschen mit Leben füllen? Also wie schafft man das? Ich kann mir vorstellen, und so nehme ich das manchmal auch wahr, in meinem klinischen Alltag, dass sehr viel nach Schema F gemacht wird in der Onkologie. Und das hat natürlich auch seine Gründe. Sie haben gerade von den Evidenzen gesprochen. Aber also wie schafft man das aus diesen Dingen, die man im Assessment getestet und abgefragt hat, wie schafft man das, daraus eine konkrete Therapieentscheidung abzuleiten?
Das ist tatsächlich ein sehr schwieriger Punkt, weil der dann auch doch immer noch sehr viel auf ärztlichem Bauchgefühl beruht. Aber was wir objektiv einfach machen könnten, als klassisches Beispiel zum Beispiel, wenn wir im geriatrischen Assessment feststellen, dass jemand eine eingeschränkte Kognition hat. Und ich spreche jetzt nicht von einer schweren Demenz, sondern einfach von Störungen, die es vielleicht nicht mehr so einfach machen, neue Dinge zu lernen oder komplexe Sachverhalte zu behalten. Dann gibt es ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man bei der Medikamentengabe unterstützt, zum Beispiel, dass ein Pflegedienst kommt und ein kompliziertes Schema einfach umsetzt. Und das ist etwas, was einem auch häufig im direkten Patientenkontakt ja nicht sofort auffällt, sondern da sind die Tests wirklich wichtig, denn das braucht einfach ein bisschen Objektivierung. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, wenn jemand eine potenziell toxische Therapie, die nur an 2 Tagen in der Woche eingenommen werden muss, jeden Tag nimmt, dann haben wir ein großes Problem. Und auf der anderen Seite ist das natürlich relativ gut steuerbar, dass zum Beispiel dann einfach die Medikamentengabe überwacht wird.
Über Aspekte wie Sarkopenie, Frailty haben wir auch schon in anderen Podcasts aus der Reihe mit der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie gesprochen und auch gelernt. Vielleicht können Sie auch das nochmal so ein bisschen erklären, wie man die Patienten sozusagen fit machen kann oder besser durch eine Therapie bringen kann, wenn solche Zustände wie Mangelernährung oder andere Komorbiditäten vorliegen. Sie haben jetzt gerade so ein Beispiel genannt, natürlich, dass man auch das soziale Umfeld unterstützen kann, zum Beispiel durch eine kontrollierte Medikamentengabe. Aber ist das auch Teil der onkologischen Geriatrie, dass man auch zum Beispiel so Aspekte wie Sarkopenie oder Frailty oder solche Aspekte adressiert?
Absolut. Ich glaube, Sarkopenie ist ein besonders spannendes Beispiel, weil es natürlich einerseits die funktionelle Komponente aufweist, dass jemand vielleicht eine reduzierte Fitness von vornherein schon mitbringt. Aber ein Muskel ist natürlich auch potenziell ein metabolisches Organ. Und also da verstehen wir ganz viel nicht, aber es ist durchaus möglich, dass vieles von den Nebenwirkungen einfach auch entsteht, weil ein bestimmtes Therapeutikum anders verstoffwechselt wird, eben weil ein Mensch nicht mehr so viel Muskel aufweist. Und da gibt es leider sehr wenig Studiendaten zu, weil das extrem schwer zu adressieren ist in der klinischen Routine. Aber ich glaube, das ist ein Feld, mit dem wir uns echt beschäftigen müssen. Denn de facto müssen wir sagen, werden die meisten onkologischen Therapien ja nach Körperoberfläche berechnet in der Dosis oder pro Kilogramm oder aber als Absolutdosis. Und ich meine, wenn man sich allein mal so ganz grob und anguckt, bei einer Sarkopenenpatientin oder einem Sarkopenenpatient, inwieweit sich da die Körperzusammensetzung auch bei gleicher Körperoberfläche ändert im Vergleich zu anderen Menschen, dann muss das ja einen Einfluss haben. Bloß, dass wir es eben noch nicht gut verstehen, was ich mir wirklich wünschen würde, dass das etwas besser adressiert wird in Zukunft. Und auf der anderen Seite ist natürlich eine Sarkopenie mit dem funktionellen Defizit ein schlechter Ausgangsstatus dafür, wenn man vielleicht eine Therapie erhält, die immobilisierend wirkt. Und das beobachten wir zum Beispiel sehr häufig einerseits beim Prostatakarzinom mit den antiandrogenen Therapien. Die fressen ganz gerne mal Muskel weg. Das sehen wir ganz häufig. Und klassischerweise diese ADTs führen zu einem deutlich erhöhten Sturzrisiko, einem deutlich erhöhten Frakturrisiko, was auch letztendlich sich sehr, sehr deutlich bemerkbar macht im Follow-up dieser Patienten und natürlich auch, muss man sagen, gesundheitsökonomisch sehr, sehr relevant ist. Ähnliches sehen wir auch bei den hämatologischen Neoplasien, zum Beispiel bei den wiederholten Dexamethasongaben oder Prednisolongaben, bei Multiple Myelom und bei diversen Lymphomerkrankungen. Da können Sie das zum Teil innerhalb von Wochen beobachten, dass ein älterer Mensch nicht mehr aus dem Stuhl alleine aufsteht. Und das gibt auch hierfür keine guten Studiendaten, dass das besser ist, wenn man von vornherein trainiert. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass man ganz viel auffangen kann, wenn das von vornherein trainiert wird.
Wie gehen Sie mit so Polypharmazie um? Also ist das was Sie auch versuchen zu sortieren, bevor es in die Chemotherapie zum Beispiel geht?
Absolut. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn gerade die zunehmende Anzahl von oralen Therapiemöglichkeiten im Bereich der Onkologie weist natürlich auch ein ganz anderes Interaktionspotenzial mit der Hausmedikation auf. Und da sieht man auch immer mal wieder wirklich schwere Nebenwirkungen, was aber auch sicherlich ein strukturelles Problem im deutschen Gesundheitssystem ist und es keine richtige Stelle gibt, die dann letztendlich dafür zuständig ist, das zu adressieren. Also als Beispiel vielleicht einfach mal, nehmen wir mal einen älteren Herrn mit einem Prostatakarzinom, der schlussendlich zum Beispiel Enzalutamid einnehmen soll. Das bekommt er in der Urologie verschrieben. Enzalutamid ist ein relativ potenter Enzyminduktor von diversen ZYP-Enzymen, sodass das wirklich in der klinischen Praxis relevant ist. Und stellen wir uns jetzt mal vor, dass dieser ältere Herr vielleicht mal einen Schlaganfall hatte, den er gut überstanden hat, bei einem Vorhofflimmern und deswegen ein DOAC einnimmt. Und da gibt es doch auch relevante Unterschiede, welche DOACs damit gut funktionieren und welche nicht. Also zum Beispiel Apixaban und Rivaroxaban haben einen deutlichen Wirkverlust, wenn man das zusammen mit Enzalutamid einnimmt. Dabigatran zum Beispiel nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist es jetzt die Urologie, die dafür verantwortlich ist, das umzustellen? Ich glaube, da ist man dann irgendwann auch an den Grenzen eines operativen Faches und das ist eine klassische internistische Domäne. Auf der anderen Seite, wenn der Patient jetzt mit seinem neuen Medikament zum Hausarzt geht, ist es dann der Hausarzt, der alles umstellen muss? Oder wer macht das? Ist die richtige Stelle die Apotheke, die einfach darauf aufmerksam macht? Ich glaube, es gibt viele Punkte, wo das richtig schief gehen kann und dann natürlich auch zu entsprechenden Komplikationen führt. Und ich glaube, da sind so onkogeriatrische Sprechstunden schon auch eine gute Anlaufstelle, um genau einfach diese verschiedenen Disziplinen zu integrieren und einfach mal auch so ein bisschen von außen den Blick drauf zu werfen, was wichtig ist, in welcher Situation.
Gibt es solche onkogeriatrischen Sprechstunden zum Beispiel hier in Herne? Ist das so eine Möglichkeit, Patienten hier vorzustellen?
Ja, wir haben tatsächlich hier eine Sprechstunde, die ich seit ungefähr einem Dreivierteljahr anbiete. Aber ehrlicherweise muss man sagen, gibt es sowieso sehr, sehr wenige geriatrische ambulante Angebote. Aber gebraucht wird tatsächlich das ambulante Angebot. Also zum Beispiel die Uniklinik in Würzburg ist noch sehr, sehr aktiv mit auch so Co-Management-Modellen in der Onkologie. Das ist aber, wie gesagt, es sind einzelne Stellen in Deutschland und wir bräuchten das wirklich flächendeckend. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich wirklich meine Doppelqualifikation als Geriaterin und Onkologin da wirklich brauche oder ob es einfach nur einen etwas ruhigeren Blick von außen braucht. Aber prinzipiell kann man sowas natürlich auch gegebenenfalls über so ein telegeriatrisches Modell abdecken, was wir jetzt natürlich auch noch nicht haben, was aber denkbar wäre, um solche Probleme zu lösen.
Vielleicht können wir nochmal über so typische Komplikationen sprechen, die sich im Verlauf einer Therapie einer Tumorerkrankung ergeben können. Stichwort Delir. Über das Delir müssen wir jetzt gar nicht in der Tiefe sprechen, weil wir auch da schon mehrfach in Podcasts drüber gesprochen haben. Also das ist ja allen, die jetzt zuhören, bekannt. Aber was gibt es sonst noch für typische Komplikationen, die sich ergeben können und die wir antizipieren können und die wir vielleicht auch ja, dann entsprechend vermeiden können, soweit das möglich ist, oder denen begegnen können?
Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass wir schlussendlich über die gleichen Komplikationen reden, die man auch im jüngeren Lebensalter bekommt. Bloß, dass einfach es viel schneller passiert, dass man in so einen Teufelskreislauf reinkommt. Dass dann eine Komplikation die nächste bedingt und irgendwann funktioniert dann gar nichts mehr. Und ich glaube, das wichtigste Outcome ist da tatsächlich die Funktionalität und die Eigenständigkeit. Also wenn ein älterer Mensch wegen einer Komplikation dann eben nicht mehr alleine zu Hause zurechtkommt, ist das ja ein unglaublicher Einschnitt im Leben. Delir ist schon ein Punkt, definitiv. Also ich sehe immer wieder zum Beispiel Patienten, die aufgrund einer hämatologischen Neoplasie hohe Steroiddosen benötigen. Und das ist einfach oft nicht gut. Dann muss man sagen, auch die notwendige Supportivmedikation, die wir ja dringend brauchen, damit diese Therapien verträglich sind, haben zum Beispiel häufig ein relativ hohes anticholinerges Potenzial, was die Kognition schlechter machen kann, was das Delirrisiko entsprechend vergrößert. Also es ist wirklich multifaktoriell.
Können Sie ein Beispiel dafür sagen? Also welche Medikationen zum Beispiel hätten da eine hohe anticholinerge Last?
Ja, ich glaube, Olanzapin würde mir jetzt spontan einfallen, was ja ein absoluter Gamechanger war, was die Kontrolle einer Übelkeit oder eines Erbrechens unter Chemotherapie vor einigen Jahren war. Und es hat einfach wirklich ein relevantes anticholinerges Potenzial. Aber auch zum Beispiel Antihistaminika, die wir benutzen vor Antikörpertherapien oder so, sind ja auch nicht so ganz ohne.
Frau Neuendorf, wenn wir nochmal bei den Nebenwirkungen und unerwünschten Aspekten von den Chemotherapeutika zum Beispiel sprechen können, dann wäre ja auch die Infektanfälligkeit wichtig zu erwähnen. Also oder auch der Aspekt Impfung, ne? Also wie geht man dann mit geriatrischen Patienten um, die geimpft werden müssen? Vielleicht können Sie da noch mal 2-3 Wörter zu sagen.
Ja, also Infekte sind, glaube ich, immer ein Thema. Und also es gibt dafür keine Daten, aber so aus meiner klinischen Praxis würde ich sagen, dass soziale Frailty echt nochmal ein wichtiger Punkt ist, was infektiöse Komplikationen anbelangt und dann eben entsprechend, ob und wann ein älterer Mensch tatsächlich dann in medizinische Obhut gerät, um den Infekt wirkungsvoll zu therapieren. Das dauert nämlich dann zum Teil einfach nochmal deutlich länger, als wenn sich jemand wirklich vor Ort kümmern kann. Also ich glaube, da gibt es viele Therapieverzögerungen und tatsächlich sind Impfungen ja so eine der wenigen Möglichkeiten, einfach Infektionen vorzubeugen oder einfach das Risiko dafür zu minimieren. Leider wird diese Möglichkeit, glaube ich, viel, viel, viel zu selten genutzt. Auch da gibt es für Deutschland keine guten Daten, bis auf eine kleinere Erhebung von etwas unter 400 Patienten, wo letztendlich gezeigt wurde, dass die Impfraten allein für Influenza und Pneumokokken bei unter 35% lagen, obwohl diese beiden Impfungen allein aufgrund des Alters tatsächlich ja absolut indiziert gewesen wären und mit einer Krebserkrankung erst umso mehr. Und ich glaube tatsächlich, dass das Thema Impfung eine Sache ist, wo wir auch letztendlich intersektoral und interdisziplinär viel, viel besser kommunizieren müssen. Denn also es gibt ja auch immer wieder Therapien, denen sieht man das nicht an, wie immunsuppressiv sie wirklich sind. Und als Beispiel da zum Beispiel, dass das häufig verwandte Bendamustin für die indolenten Lymphomerkrankungen, die Blutbildveränderungen müssen gar nicht so massiv sein, aber es macht natürlich eine entsprechende T-Zell-Schwäche, die wirklich relevant sind, auch in Richtung opportunistischer Erreger. Und das sieht man, wie gesagt, im Blutbild nicht an und im hausärztlichen Bereich ist das dann auch oft einfach nicht bekannt, weil das einfach ja auch nicht deren Expertise ist. Und ich glaube, da ja die Impfungen in aller Regel in der hausärztlichen Praxis passieren, muss es einfach kommuniziert werden, was getan werden muss. sodass ich glaube, dass auch da einfach die Möglichkeit, die Durchimpfungsrate und damit die, das Risiko für Infektionen zu minimieren, einfach viel, viel einfacher zu erreichen wäre, wenn wir da auch entsprechend standardisiert diese Informationen weitergeben würden.
Das Thema Osteoporose ist sowieso in der Patientengruppe ja relevant, aber Sie haben es gerade schon gesagt, also es gibt ja viele Erkrankungsbilder, wo einfach hohe Dosen Cortison verwendet werden. Wie begegnen Sie dem Problem? Also gibt es Situationen, wo Sie da auch eine entsprechende Therapie beginnen oder haben Sie da überhaupt noch Zeit für in diesen Konstellationen?
Ich glaube auf jeden Fall, also unabhängig davon, dass Osteoporose in Deutschland ja tatsächlich einfach massiv untertherapiert ist und es wirklich eine Versorgungslücke ist, ist das bei den onkologischen Patienten oder PatientInnen nochmal wirklich deutlich relevanter. Es gab jetzt kürzlich wirklich eine große Arbeit aus Großbritannien, die das Sturz- und Frakturrisiko nach onkologischen Therapien mal aufgezeigt hat. Und das ist wirklich einfach massiv erhöht für die meisten Entitäten. Auch nicht nur die, bei denen wir viel Cortison geben, sondern auch bei anderen noch zusätzlich. Insofern glaube ich, sollte man einfach gucken, dass man entsprechend nach den normalen Risikoprofilen guckt, ob ein Patient Indikationen hat, zum Beispiel für eine prophylaktische Gabe von Zoledronat oder so, und das entsprechend einleitet. Aber auch das, würde ich sagen, kann ja nicht alles immer in den Händen der Onkologie liegen, weil es einfach zu komplex wird. Wir haben zu viele neue Medikamente, die man kennenlernen muss. Und ich würde auch schon die Geriatrie da, also nicht in der Pflicht, sondern einfach als Möglichkeit sehen, auch genau solche Sachen quasi mit zu adressieren. Zum Beispiel im Rahmen einer geriatrischen Komplexbehandlung nach einer stattgehabten Therapie bietet es sich einfach an, solche Sachen gerade für die Survivorship-Zeit dann einfach einmal systematisch durchzugehen und zu adressieren.
Ich würde gerne nochmal über das Thema Kommunikation sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist, häufig nicht nur, weil die PatientInnen und Patienten jetzt zum Beispiel demenziell verändert sind. Aber das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Wie führt man solche Gespräche? Also wie spricht man über zum Beispiel Therapieabbruch oder Therapieeskalation, Deeskalation? Wie versucht man das gut zu kommunizieren? Welche Rolle spielen die Angehörigen dabei auch? Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass die mit der Zeit deutlich mehr an Bedeutung gewinnen in solchen Gesprächen natürlich.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es kommt da wirklich im Einzelfall darauf an, wen man vor sich hat an Patienten oder PatientInnen. Es gibt ja auch, wenn man Richtung Kognition denkt, das komplette Spektrum. Es gibt ja nicht nur die schwere Demenz, sondern eben auch Dinge im Bereich des Mild Cognitive Impairments, was natürlich trotzdem einfach ein Hindernis sein kann, einfach sehr viel Information in sehr kurzer Zeit aufzunehmen. Nächster Punkt ist natürlich auch, der Mensch hört nur, was er hören möchte. Und gerade bei belastenden Themen passiert es häufig so, dass PatientInnen einfach auch Dinge quasi als Selbstschutz von sich fernhalten und damit auch nicht berücksichtigen. Und dann weiterhin ist natürlich auch die Gesundheitskompetenz sehr unterschiedlich, auch gerade in der Generation, die jetzt eben über 70 ist. Ich glaube, wenn man das zusammennimmt, dann hat man eben wirklich das breite Spektrum vor sich. Ich finde es extrem wichtig in der Onkologie, dass Menschen verstehen, was mit ihnen passiert, weil sie nur dann einfach auch wirkungsvoll überhaupt die Nebenwirkungen einordnen können und auch organisieren können, wann sie Hilfe erhalten. Und dabei spielen natürlich die Angehörigen eine ganz große Rolle. Wir haben hier aktuell mit der Urologie zusammen eine kleine Studie laufen bei älteren Männern mit einem Prostatakarzinom, die eine kognitive Einschränkung, egal welchen Ausmaßes, aufweisen. Und wir gucken einfach mal so, was die aus Aufklärungsgesprächen einfach mal mitnehmen. Dazu nutzen wir ein Tool, das in der deutschen Demenzleitlinie empfohlen wird, das MAKAT-T, und überprüfen dann systematisch, also A, welche Informationen sie über diese Therapie aus dem Aufklärungsgespräch abrufen können, aber auch inwieweit sie Therapieentscheidungen quasi für sich abwägen können, was natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt ist. Und Und da erlebe ich immer wieder wirklich erhebliche Überraschungen bei Leuten mit deutlichen kognitiven Einschränkungen, die das ganz, ganz glasklar wiedergeben können. Und Leute, die kognitiv relativ gut sind und das aber auch nicht so gut wiedergeben können. Und ich glaube, da kommen dann natürlich auch einfach diese Komponenten zum Tragen. Was möchte man wissen über die eigene Erkrankung? Was möchte man entscheiden? Oder sind das vielleicht Leute, die eine Grundeinstellung aufweisen? Also Frau Doktor, entscheiden Sie das mal. Es wird schon alles gut sein. Was ja auch in Ordnung ist, aber was natürlich einfach auch so eine Einschätzung des Abwägungsvermögens erschweren kann. Und ich glaube, dass wir da noch ganz, ganz viel zu tun haben, um auch einfach diese Tools in der Onkogeriatrie zu etablieren, zu verstehen und dann eben im nächsten Schritt auch umzusetzen.
Haben Sie eigentlich ein festes Vorgehen, was so dieses Decision-Making betrifft? Also wie treffe ich eine Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Therapie? So ein Entscheidungspfad, wissen Sie, was ich meine, den man so abhaken könnte?
Ja, ich weiß, was Sie meinen. Das Gute ist, dass ich ja nur immer helfe. Also ich muss diese Entscheidung ja nicht als Primärbehandlerin begleiten, sondern ich bin ja quasi im Hintergrund und helfe einfach nur, diese Entscheidung etwas zu bahnen. Tatsächlich haben wir hier eine kleine Pilotstudie durchgeführt, die Gorilla-Studie, die auch noch nicht publiziert ist, in der wir das geriatrische Assessment ins Tumorboard gebracht haben, um einfach den Entscheidungs- oder Empfehlungsprozess zu unterstützen. Und da muss man schon auch sagen, es ging auch nicht immer darum, eine Therapie-Deeskalation durchzuführen, sondern es gab auch Fälle, da ging es um eine Therapie-Eskalation. Denn also auch mit 90 heißt es ja nicht, dass man eine rein palliative Therapie wählen muss bei einer prinzipiell kurativ zu behandelnden Erkrankung, wenn das irgendwie realistisch machbar ist. Und ich glaube, da brauchen wir auch ein Umdenken, dass auch manchmal mehr an Therapie mehr sein kann. Aber das hängt natürlich auch sehr von der Biologie des Tumors und den Behandlungsmöglichkeiten ab.
Das finde ich spannend, dass Sie das sagen, weil man natürlich intuitiv jetzt erst einmal denken würde, ja, lieber ein bisschen weniger und schon da in Anführungszeichen vorgehen. Aber wenn man dann dem Tumorboard die entsprechenden Informationen zur Verfügung stellt, dann ist es natürlich einleuchtend auch zu sagen, okay, wenn der Patient in dem entsprechenden Zustand ist, dann kann ich ja auch Vollgas geben, also in Anführungszeichen natürlich, ne, therapeutisch. Finde ich spannend. Da ist dieses Thema interdisziplinäres Zusammenarbeiten natürlich extrem wertvoll für den Patientinnen und Patienten.
In dem Zusammenhang würde ich, glaube ich, gerne nochmal auf die Maya-Studie für das multiple Myelom verweisen. Die Maya-Studie hat letztendlich bei Menschen mit einem multiple Myelom, die sich nicht für eine autologe Stammzelltransplantation eignen, aus diversen Gründen, die Medikamentenkombination aus Dexamethason und Lenalidomid, also einer Duplette, versus dieser Duplette plus den Antikörper Daratumumab getestet. Und das ist für mich so ein ganz klassisches Beispiel, das auch wirklich randomisiert mal gezeigt werden konnte, dass mehr auch wirklich mehr sein kann. Nämlich tatsächlich war nicht nur das Ansprechen durch die intensivere Therapie mit der Triplettherapie besser, sondern es waren auch die Lebensqualität und die Schmerzkontrolle mit der Triplet, also mit der intensiveren Therapie besser. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, ein älterer Myelompatient, ältere Myelompatientin, die schreckliche Knochenschmerzen hat, deshalb nicht mehr aus dem Bett kommt, Opioide braucht, um irgendwie klarzukommen, die das Delirrisiko erhöhen, die auch nicht gut für die Kognition sind, die das Sturzrisiko erhöhen und die man vielleicht aus diesen Gründen für nicht so therapiefähig hält, wenn die jetzt eine Triplett-Therapie bekommen und dieser Schmerz kontrolliert ist als letztendlich auslösender Faktor für die Immobilität, dann macht das ja auch total viel Sinn, dass man mehr riskiert, auch natürlich mehr Nebenwirkungen riskiert, aber einfach das Ergebnis einfach so viel angenehmer für den Patienten oder für die Patientin ist.
Vielleicht zum Schluss von unserem Gespräch fände ich es toll, wenn Sie noch mal so ein paar Take-Home-Messages adressieren könnten. Vielleicht an den normalen Geriater, die normale Geriaterin, die jetzt nicht diesen onkologischen Hintergrund hat wie Sie. Aber die kommen natürlich mit den Tumorerkrankungen in Berührung. Was würden Sie sagen? Was sind so die wichtigsten Take-Home-Messages für diese Kolleginnen und Kollegen?
Also ich glaube, meine wichtigste Botschaft wäre, dass eine Diagnostik zwar nicht immer um jeden Preis stattfinden muss, aber dass ich immer erstmal über eine Diagnostik nachdenken würde, um eine Diagnose im Tumorbereich stellen zu können. Denn selbst wenn man es therapeutisch nicht angeht und sich ganz konkret für ein Best Supportive Care Vorgehen entscheidet, dann können die Wege trotzdem mit der bestehenden Diagnose auch zum Beispiel Richtung Hospiz viel, viel besser geplant werden, als wenn man diese Diagnose nicht stellt. Der zweite Punkt wäre, glaube ich, wenn man aus so einem Querschnittsfach wie der Geriatrie kommt, ist es häufig total weit weg, sich mit onkologischen Therapien zu beschäftigen. Und es ist einfach ein super komplexes Fach auch geworden in den letzten Jahren. Trotzdem keine Angst haben und einfach Schritt für Schritt von den anderen Fachdisziplinen, egal ob es jetzt die Onkologie oder die Urologie ist oder die Gynäkologie, erfragen, was eine mögliche Therapie für den Patienten oder die Patientin bedeutet. Also wie häufig müssen die Menschen kommen zur Therapie? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für Nebenwirkung XY? Und wie lange zum Beispiel bei einem ambulanten Besuch laufen diese Therapien? Denn es gibt Menschen, denen möchte man vielleicht eine IV-Therapie über 6 Stunden nicht zumuten, weil sie dann nichts essen, weil sie das auch einfach körperlich nicht gut durchstehen. Aber eine einstündige Infusionsdauer oder was Subkutanes sind sehr, sehr gut möglich. Und ich glaube, da kann die Geriatrie sehr, sehr viel helfen, einfach auch diese Prioritäten für die PatientInnen zu strukturieren. Und der dritte Punkt, also immer drüber nachdenken, ob man sich da nicht doch einbringen kann mit den bestehenden Versorgungsmöglichkeiten, die wir haben.
Was mir so besonders gut gefallen hat, war die Tatsache, dass die geriatrischen Assessments, also die Ergebnisse dieser Einschätzung des Patienten, dass die auch ins Tumorboard einfließen. Also das finde ich total sinnvoll, diese Idee, dass man schon da mit den Kollegen auch schon konkret besprechen kann, was für Therapien in Frage kommen und welche nicht. Vielen, vielen Dank. Ich habe extrem viel gelernt. Und ich bin mir sicher, dass viele, die jetzt zugehört haben, auch viel gelernt haben. Ich denke, dass es in Deutschland da noch viel zu tun gibt und dass es viel Potenzial nach oben gibt, um eben die Situation von PatientInnen mit Tumorerkrankungen in Deutschland im geriatrischen Alter eben zu verbessern. Wirklich ein tolles Gespräch mit Ihnen. Vielen, vielen Dank.
Danke auch, hat viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.